besser wird's nicht. Selbstzweifler trifft Strichzeichner.
Herzlich willkommen zu Besser wird's nicht, dem romantischsten Podcast aller Zeiten.
Mein Name ist Oliver Wnuck und ich sitze zusammen mit dem lieben
Tobias Krieg und Freitag Vogel. Und wir besprechen in jeder Folge ein Schwerpunktthema. Dabei hangeln wir uns an unserem gemeinsamen Buch entlang, für das du die Texte verfasst hast und für die ich die Zeichnungen zu Papier gebracht habe.
Schwerpunktthemen des Lebens zu dem Buch Besser wird's nicht. Mit dem Untertitel Über das Leben, die Liebe und andere Zumutbarkeiten. Darum geht's. Ein Buch bestehend aus Essays von mir. Und ich werde bald 50 und habe mir gedacht, ich stelle mal ein paar Texte zusammen. Und statt jetzt hier eine Autobiografie zu schreiben, was höchst peinlich wäre, habe ich es jetzt versteckt gemacht in Form von Essays, die ich auch wahnsinnig gerne auf der Bühne präsentiere. Solo, aber auch ab dem Jahr 2026 mit dir zusammen. Tobias, worauf ich mich schon sehr freue.
Essay ist ein gutes Wort übrigens. Essay ist viel besser als Kolumnentext. Also das klingt wirklich, Essay klingt nach The New Yorker, New York Times oder so. Also auf jeden Fall intellektuell hochwertig.
Ich habe sie geschrieben für die Frankfurter Rundschau, die ja intellektuell nicht unhochwertiger ist als...
Genau. Und es geht diesmal um... ein Thema, das bereits im Untertitel auftaucht, nämlich über, es geht um die Liebe.
Ja, als völlig unsportlicher Typ bin ich Marathonläufer der Liebe sozusagen. Ich hatte zwei ernstzunehmende Beziehungen in meinem Leben und die eine ging beide über ein Jahrzehnt.
Wahnsinn, also das kann ich bei mir nur von einer Beziehung behaupten, die bis heute andauert. Und Klopf auf Holz, vielleicht wird sie es auch noch eine ganze Weile weiter tun.
Mal gucken, wie sich's verhält nach dieser Folge, wenn du über die Liebe gesprochen hast.
Genau, wer weiß, was ich jetzt hier alles vom Stapel lasse. Liebe Steffi, das ist meine Frau, vielleicht an der Stelle einfach ausschalten, jetzt kommt noch nichts Interessantes mehr. Naja, in deinem Text, von dem wir nicht allzu viel spoilern wollen, da schreibst du über dein Single-Dasein, was für dich eine einigermaßen neue Situation ist. Oder hast du dich mittlerweile dran gewöhnt?
Ich habe mich ans Alleineleben gewöhnt tatsächlich. Also so, dass es mir wahrscheinlich sogar etwas schwerfallen würde, wenn hier plötzlich wieder ein neuer Mensch durch mein Leben und durch meine vier Wände stiefeln würde. Das war aber ein schwieriger Prozess, nachdem ich irgendwie knapp 25 Jahre mit Frauen zusammengelebt habe, also jeweils mit einer, musste ich erstmal wieder lernen, was es bedeutet, eben alleine zu leben. Und habe dann irgendwie ziemlich früh gemerkt beim Abendbrot, wie laut ich kaue. Und dass mir das vorher nie aufgefallen ist. Und das ist richtig, es war ein richtiger Lärm in meinem Kopf. Und das war der Startpunkt sozusagen, um zu lernen, wie es ist, mit mir zu sein und gut mit mir zu sein und nicht irgendwie jede Sekunde mit Medien füllen, was mir heute noch schwer fällt. Wenn ich esse, dann auch zu essen. Und ich wünsche mir dann auch selber einen guten Appetit. Und ja.
Och.
Also das musste gelernt werden, erstmal so ein bisschen, wie das ist, sich selbst ein guter Freund zu sein. Ich kannte mich eigentlich immer nur in der Definition über jemand anderen. Gar nicht so, Und es war, also ist auf jeden Fall eine super wichtige Entwicklung für mich, weil ich eben auch auf den Trichter kam, dass man eigentlich nur die Liebe weitergeben kann, die man für sich selbst empfindet.
Und kaust du mittlerweile leise?
Ja, ich höre es nicht mehr.
Dein Gehirn blendet es mittlerweile aus, okay. Und bist du dir mittlerweile denn ein Freund geworden?
Also es ist immer noch ein Prozess, aber also manchmal finde ich es ziemlich scheiße allein. Und es gibt dann aber auch Momente, wo ich es auch schön finde, dass man sich den Tag so gestalten kann, wie man es möchte. Und aber es gibt natürlich Phasen, wo es schwierig ist. Ne? Also das zum Beispiel, ich bin, seit ich Single bin, eigentlich nicht mehr fett in Urlaub gefahren. Also, dass man irgendwie an einen richtig, also ich fahre mit meinen Kindern ab und an in Urlaub, aber dass man sagt, ja, man macht so einen schönen Liebesurlaub oder entdeckt als Paar einen schönen Ort, da würde ich jetzt alleine keinen großen Sinn darin sehen, irgendwie auf die Malediven oder nach Amerika oder keine Ahnung, so eine große Reise zu machen, alleine. Das fände ich, da bin ich noch nicht so weit, dass ich das wirklich mit mir genießen kann. Könntest du dir das vorstellen?
Ich habe da direkt eine andere Assoziation. Meine Frau und ich haben uns relativ früh zu Beginn unserer Beziehung einen Hund zugelegt, der wahnsinnig exzentrisch war und dem man deswegen nicht so einfach in fremde Hände geben konnte. Und dieser Hund ist der Grund, weswegen das Thema Liebesurlaub bei uns auch sehr lange deutlich zu kurz gekommen ist. Wir haben unsere Flitterwochen in Paris gemacht, so ganz klischee-mäßig. Hat dann jemand auf unseren Hund währenddessen aufgepasst, der dann hinterher einen halben Nervenzusammenbruch hatte, weil das alles so stressig war. Und seitdem sind wir ganz, ganz selten mal zusammen verreist. Und jetzt haben wir unseren Sohn. Von daher sind es dann auch eher Familienurlaube und nicht so diese richtig romantischen Reisen. Und um jetzt nochmal bei deiner Frage wegen alleine verreisen anzusetzen, ich glaube, darauf wolltest du ja gerade hinaus. Weiß ich nicht so genau. Also ich habe selten das Bedürfnis oder in letzter Zeit oder in den letzten Jahren das Bedürfnis verspürt, alleine zu verreisen. Wenn, dann hätte ich vielleicht mal Lust, mich für, weiß ich nicht, einen Monat oder so irgendwo einzuquartieren und einfach mal konzentriert einen Roman zu schreiben.
Ja, das habe ich auch gemacht, auch während meinen Beziehungen. Ja. Also allein verreisen während der Beziehung fand ich toll. Weil da wusste man, da ist jemand zu Hause und dann nimmt man sich tatsächlich eine Auszeit und so. Da konnte ich alleine verreisen eher genießen. Also dann tatsächlich, das ist ja jetzt mein 7. Buch, was jetzt rauskommt, also um ein Buch zu schreiben oder ein Kinderbuch oder zum Beispiel, als ich meine Romane habe ich immer auf Reisen geschrieben, weil dann die Charaktere einfacher mit mir reden konnten, als wenn man so im Alltag steckt. Arbeitsreisen nehme ich davon aus. Ich bin ja auch an die 200 Tage im Jahr durch meine Dreharbeiten unterwegs. Ich bin so oder so recht selten zu Hause. Aber das meine ich nicht. Ich meine tatsächlich in der Auszeit zu sagen, wir als Paar, ich sehe die Welt durch deine Augen, du siehst sie durch meine. Das ist was, so, wo ich allein jetzt keinen Spaß habe. Aber was ich dich fragen wollte, du hast jetzt gerade von deinem Hund, deinem Kind und deiner Frau erzählt und jedem dieser Subjekte sendest du eine gewisse Liebe. Gibt es ein Gefühl, einen Satz oder ein Gefühl, wo man die Liebe irgendwie zusammenfassen könnte? Zu Hund, Kind und Frau?
Das ist wie so eine Melodie, die ganze Zeit irgendwie im Hintergrund weiterläuft. Also das ist etwas, was ich mir wirklich bewusst in den Vordergrund holen muss, worauf ich mich ganz bewusst fokussieren muss, wenn ich mich wirklich ganz wirklich damit auch vielleicht mal auf der intellektuellen Ebene auseinandersetzen will.
Was würde denn fehlen, wenn die plötzlich weg wäre?
Ein Fundament meines Lebens. Also ich glaube, ich würde dann erstmal komplett untergehen und es würden sämtliche Strukturen in meinem Leben plötzlich fehlen, die mir Halt geben. Und natürlich auch ein guter Freund oder beziehungsweise eine gute Freundin jetzt in Bezug auf meine Frau. Also wir sind ja schon eine halbe Ewigkeit zusammen und sind dementsprechend auch, das klingt immer so blöd, wenn man das, oder auch wieder sehr klischee-mäßig, wenn man das übereinander sagt, aber wir sind halt auch beste Freunde.
Aber wenn du romantisch sagst, dir würde ein Fundament genommen werden, wenn deine Frau ihre Liebe jetzt entziehen würde, beim Kind ist es recht unwahrscheinlich, aber müsstest du schon wirklich schlimme Sachen anstellen. Aber ist die Liebe zu deiner Frau, bist du davon abhängig? Also ist das, bist du davon lebensabhängig?
Lebensabhängig wahrscheinlich nicht. Also ich würde jetzt wahrscheinlich nicht sterben, wenn sie mir, wie du das sagst, mir die Liebe entziehen würde. Aber ich müsste wahrscheinlich durch ein tiefes Tal der Tränen. Am Ende würde ich aus diesem Tal dann auch wieder herauskommen. Da bin ich relativ zuversichtlich, dass dem so wäre. Und trotzdem wünsche ich mir ganz und gar nie, durch dieses Tal überhaupt jemals durchzumüssen. Ich glaube, wir haben eine relativ gesunde Beziehung, die auf einer relativ stabilen Ebene sich befindet. Aber ich bin jetzt auch alt genug und realistisch genug, dass ich weiß, dass es verschiedene, auch dass es auch für mich theoretisch verschiedene und unterschiedliche Möglichkeiten gäbe, mein Leben weiterzuführen.
Ich finde es trotzdem, also ist natürlich auch was, wo ich mir viele Gedanken gemacht habe, besonders weil ich eben leider schon mal in diese Verlegenheit kam, in Trennung zu sein und auch da durch diesen Schmerz gegangen bin. Ja. Wo ich mir eben Gedanken gemacht habe, inwiefern ich den anderen gebraucht habe und warum und was das für ein Loch ist, das jetzt da gerissen wird, wenn der Partner plötzlich aus dem Leben ist.
Findest du es denn schlecht, jemanden zu brauchen?
Ich habe mir mit einer Freundin darüber Gedanken gemacht, weil sie eben meinte, dass sie nicht möchte, dass jemand sie braucht in der Liebe, aber sie möchte auch nicht, dass sie jemanden braucht, weil sie um ihre Unabhängigkeit kämpfen will, auch in der Liebe. Dass sie sagte, wenn man jemanden braucht, dann gibt man sich ein Stück weit auf und die Verantwortung ab. Und da hadere ich ein bisschen. Mhm. Ich bin mir da noch nicht sicher, weil ich finde, gebraucht zu werden, eigentlich ein schönes Gefühl, weil Bedeutung ein Wert ist, der mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Also ich möchte Bedeutendes schaffen, ich möchte bedeutende Dinge tun, ich möchte aber auch eine Bedeutung von anderen entgegengebracht bekommen. Und deswegen bin ich da so ein bisschen unsicher. Also es ist etwas, worüber ich nachdenke, wenn ich über Liebe nachdenke, über Brauchen und die Stillung der Bedürfnisse.
Ich denke über sowas auch viel nach. Und zwar tatsächlich auch etwas universeller als jetzt rein auf romantische Liebe gemünzt. Ich glaube tatsächlich, dass es so eine Krankheit unserer Zeit ist, dieses Pochen auf Unabhängigkeit in Bezug auf Beziehungen insgesamt. Wir Menschen haben, jetzt muss ich mal ein bisschen pathetisch werden, haben nur einander. Und es ist auch richtig und wichtig, dass wir aufeinander angewiesen sind. Ja, wir sind so eine wissensteilige Gesellschaft. Also das heißt, niemand weiß alles und alles zusammen sind wir dementsprechend stärker. Wir sind eine arbeitsteilige Gesellschaft. Und ich finde, das darf sich durchaus auch in der romantischen Liebe so spiegeln. Und deswegen ist es, ist dieses komplett frei sein, komplett unabhängig sein, glaube ich, ziemlich kontraproduktiv.
Ja, also ich glaube, auch da geht es natürlich immer darum, wie ist die Balance, ne? Also wie ist, wenn du zum Beispiel zusammen bist und machst dich wirklich auf füreinander und du gibst dich hin, dann wirst du eine Ebene finden und du wirst Momente haben, wo du es kaum glauben kannst, dass für ein Energieaustausch da stattfindet, ja. Und trotzdem kannst du da an deinen eigenen Standpunkten festhalten, deine eigene Meinung haben, nicht konfliktscheu sein.
Bedingt.
Und auch eine gewisse Unabhängigkeit haben. Also nicht dem anderen auch das Gefühl haben, du kannst machen und lassen, was du willst mit mir und ich wäre verloren, wenn du gehst und bitte, bitte, bitte geh nicht.
Sehe ich auch so, ja.
Ja, also ich finde, man muss eine gesunde Form finden und Beziehungen scheitern natürlich auch ganz oft, wenn sie eben keine gesunde Form haben oder auch wenn man zum Beispiel ein paar Generationen noch zurückguckt oder auch teilweise in andere Länder guckt, wo Paare zusammen sind aus einer gewissen Tradition oder aus gewissen Glaubenssätzen. Man trennt sich nicht. Das ist nur eine Phase. Und also ich bin da immer noch so ein bisschen am Suchen. Und Liebe bedeutet natürlich auch wahnsinnig mutig sein. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen eine Unabhängigkeit übt und zu sagen, ich brauche den anderen nicht und liebe aber trotzdem, das kann, glaube ich, zu einer tollen Beziehung auf Augenhöhe führen. Ich sollte mein Glück niemals von einer anderen Person abhängig machen, weil du wirst immer enttäuscht.
Ja.
Du wirst immer enttäuscht.
Zumindest nicht ausschließlich. Oder sagen wir vielleicht nochmal anders, ich mache das Gelingen meines Lebens nicht davon abhängig, dass mein Leben mit dieser Person stattfindet und kann mir aber trotzdem wünschen.
Ich glaube, du kannst glückliche Momente mit einer anderen Person haben, aber der andere wird niemals verantwortlich sein für dein Glück, weil du kannst dein Glück nur in dir selber finden und mit dir finden, niemals über einen anderen. Auch im Buddhismus wird gesagt, dass am Ende der Liebe immer Schmerz steht. Du kannst ein Leben lang zusammen sein und der eine stirbt vorher oder umgekehrt. Das heißt, es wird immer Schmerz irgendwann wird der Schmerz kommen. Das heißt, also wenn du sagst, ich kann nur glücklich werden mit dir, bist du zum Unglück verurteilt.
Dieser Satz ist auch eine Red Flag. Also sollte auch für das Gegenüber eine Red Flag sein. Ich kann nur mit dir glücklich werden. Das ist ein Satz, der Büchern und Filmen vielleicht vorbehalten sein sollte, aber mit der realen Liebe besser nichts zu tun hat.
Hast du mal zu viel geliebt?
Ja. Naja, gut, ich musste, wie man vieles im Leben erstmal erlernen muss, muss man auch das Lieben, finde ich, erstmal erlernen und das richtige Maß zu finden. Und klar, na, als ich noch jünger war, im Teenageralter oder so in meinen 20ern, da hat die Liebe dann vielleicht schon mal etwas obsessivere Züge entwickelt, ohne gleich in Stalker-Dimensionen zu gelangen. Aber na klar, also mit dem Alter kommt dann auch so eine gewisse Gelassenheit auch in Bezug darauf, ja. Zu viel geliebt, weiß ich auch gar nicht, ob das die richtige Umschreibung ist, aber ich bin wegen der Liebe schon mal in einem Ausmaß unglücklich gewesen, dass hoffentlich so nicht mehr mir widerfahren würde. Und du?
Ja, also ich kenne das, was du sagst, aus dem Teenageralter oder so, aber ich glaube, das hängt dann auch ein bisschen damit zusammen, dass man sich selbst in der Rolle des traurigen, verlassenen Romantikers auch ganz gerne mochte, ne? Also in einem Anflug von Masochismus, aber auch, es hat auch viel, hat auch dann was ganz Eitles und was vielleicht sogar weniger mit der anderen Person zu tun, als man glaubt. Ich kenne das, dass man so viel liebt, dass es wehtut und dass man jemanden fast auffressen will, weil man nicht weiß, wohin damit. Das kenne ich natürlich in der Leidenschaft. Aber ja, ich frage mich manchmal tatsächlich, jetzt auch in Bezug auf Partnersuche, oder das thematisiere ich auch dann im Buch, wie viel Liebe tatsächlich mit dem Gegenüber zu tun hat, mit dem Individuum, und wie viel davon eigentlich nur der Anteil ist, dass man sich selber so mag mit jemandem anderen. Also, dass man das Gefühl hat, man ist die beste Version von sich selbst, wenn man mit jemand anderem zusammen ist. Also ich persönlich kann mich schon besser fühlen, wenn ich mit jemandem zusammen bin. Also ich habe einen besseren Zugang zu mir selbst. Ich kann klarer meine Gedanken fassen im Gespräch oder in der Anwesenheit einer anderen Person. Ich kann mich und meine Bedürfnisse besser in Worte fassen und denen auch mehr vertrauen, wenn ich mich mit einer anderen Person auseinandersetze. Das hat mit Liebe aber noch nichts zu tun. Und ja, da verwechselt man vielleicht auch oft was, ne? Weil ich mich auch immer gefragt habe, wie kann es eigentlich sein, dass ich den neuen Partner bei 4 Milliarden Frauen durchschnittlich, die es so um roundabout gibt, wie kann es eigentlich sein, dass ich die Liebe meines Lebens beim Bäcker nebenan oder bei der Arbeit oder irgendwie im Kino treffe? Ist das denn möglich oder ist es denn nicht auch teilweise etwas random und man nimmt sich jemandem, wo man ein positives Gefühl hat, wo das Unterbewusstsein merkt, dass er viel klüger ist als du selbst, da passt irgendwie was. In 5 Jahren jetzt weißt du dann wahrscheinlich auch warum, weil diese Frau deiner Mutter plötzlich ganz ähnlich ist oder so, was dein Unterbewusstsein schon 5 Jahre vorher gemerkt hat. Aber irgendwas verbindet sich und plötzlich projiziert man diese Liebesbedürftigkeit oder diesen Wunsch zu lieben, diesen Wunsch, ein Paar zu sein, den Wunsch, Dinge zu teilen, die Welt durch die Augen des anderen zu sehen, nicht mehr allein zu sein auf dieser Welt. Plötzlich an jedem Telefonat mit Freunden und Freundinnen sagen können, wir machen dies, wir mögen das. Also das sind ja alles Bedürfnisse und die projiziere ich dann auf diesen Mensch beim Bäcker. Und da zweifle ich manchmal,
ja,
was denn wirklich Liebe ist und wo es eigentlich nur um die Stillung meiner eigenen Bedürfnisse geht.
Aber glaubst du, es gibt überhaupt diese reine Form der Liebe, die völlig unbeeinflusst ist von solchen Faktoren?
Ich würde es mir wünschen. Also ich würde mir das sehr, ich fände es natürlich toll. Also ich kenne das ein bisschen, wenn man sich verliebt in jemanden, den man sich eigentlich gar nicht verlieben möchte. weil man merkt, oh, der könnte mir nicht gut tun oder das gefällt mir nicht oder das gefällt mir nicht. Der da, wo irgendwas, wo man kämpfen muss, wo man merkt, ah, ich komme von dem nicht los. Das finde ich eigentlich interessant, weil da eine Auseinandersetzung mit den eigenen Werten plötzlich ins Rollen gerät und wo man sich selbst überprüft und wo es einem nicht leicht gemacht wird. Das finde ich auch spannend. Aber da weiß ich auch nicht, ob man dem vertrauen darf oder ob es nur irgendwie ein Krieger- und Sammler-Gen ist, ne? Wo man sagt, man möchte den, der nicht zu einem passt, vielleicht irgendwie rumkriegen oder so. Da bin ich mir auch nicht so sicher.
Ich würde das jetzt auch nicht als reinere oder echtere Form von Liebe sehen, sondern ich glaube, das ist so eine Art von Liebe, die wiederum von ganz anderen, sehr profanen, weltlichen Dingen beeinflusst sein kann. Also es gibt ja wirklich Personen, die sich reihenweise Partner, Partnerinnen aussuchen, die denen nicht gut tun. Und das sind halt ja oft einfach unaufgelöste Konflikte aus der eigenen Kindheit.
Ja, also ich finde ja, deswegen bin ich ja so ein Fan von der bedingungslosen Liebe, die ich ja eigentlich nur kenne, wenn ich an meine Kinder denke, die ich wegen ihrer Selbstliebe, für die ich mein Leben lassen würde, wenn es drauf ankäme, die anstellen können, was sie wollen, die ich als Mensch an sich toll finde, ohne dass sie irgendwas dazu tun müssen, deren ersten Atemzug ich mitbekommen habe und sie hoffentlich meinen mitbekommen werden. Und diese Form der Liebe, das ist sowas Einzigartiges und das gibt's in Beziehungen ja wirklich äußerst selten.
Das mag durchaus sein. Wobei leider es ja auch bei vielen Eltern nicht unbedingt immer bedingungslos ist, dass sie ihre Kinder lieben. Ne? Das ist ja der Idealfall, der aber leider nicht immer zutrifft. Und auch da könnte man natürlich sagen, gut, das hat vielleicht auch evolutionäre Gründe, ne? Dass es irgendwie in uns verankert ist, unsere Kinder, uns vor unsere Kinder zu stellen, unsere Kinder zu lieben, egal was ist, weil das irgendwie dem Überleben der Art dient oder so, wenn man das jetzt mal auf so eine ganz nüchterne Art betrachten will, die jetzt auch nicht immer unbedingt meine Art ist. Naja, also ich stelle jetzt in diesem Podcast, stelle aber auch in dem Buch fest, dass du dich ganz viel selber beleuchtest, ganz viel selber, was so in dir abläuft, hinterfragst. Und ich frage mich dann wiederum, ob du auf diese Fragen, die du an dich selber hast, irgendwann auch Antworten finden wirst. Also oder wie optimistisch du bist.
Ich weiß gar nicht, ob es darum geht. Also ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob das Leben eines Fragenden besser ist, als das Leben eines zu haben, der dauernd Antworten hat. Was ist denn eine Antwort? Eine Antwort ist ja auch nur ein Zwischenstand. Also, weil das kann sich ja auch immer wieder ändern.
Ja,
es gibt ja nichts Fixes, ja. Was kümmert mich das Geschwätz von gestern?
Das Geschwätz von gestern wird als Podcast aufgezeichnet.
Nee, ich bin auch gespannt, in der Liebesbegriff sich, also wenn ich also an meine Eltern denke, die jetzt gerade 50. Hochzeitstag gefeiert haben, aus was für Gründen so eine Beziehung gewachsen ist, oder wie sowas passiert und oder wenn ich jetzt noch eine Generation zurückgehe, ich habe vor ein paar Tagen einen sehr, sehr schönen Kinofilm gesehen, In die Sonne schauen heißt der, oder ich glaube In die Sonne blicken, also In die Sonne schauen, ich bin mir nicht sicher, aber ihr werdet es rausfinden, wo ein Haus beleuchtet wurde, ein Hof über die letzten 100 Jahre. Und es fing, ich schätze mal, man konnte es nicht Erster Weltkrieg oder so oder Ende Ersten Weltkrieges an, bis in die Jetztzeit. Und da waren eben auch Familienkonstellationen porträtiert, Liebeskonstellationen, die Stellung der Frau in Deutschland von damals bis heute natürlich. Und was sich da eben auch zwischen Mann und Frau verändert hat, zum Glück, zum Positiven. Wie das weitergehen wird.
Ja.
Also wie das, was jetzt zum Beispiel auch KI und Roboter und was sich da verändern wird, auch wenn ich jetzt die Generation meiner Tochter, die Anfang 20 ist, angucke und oder ich arbeite jetzt auch gerade, ich mache ein großes Projekt mit Jugendlichen zwischen 13 und 17-Jährigen, die ich über ein Jahr begleite und mit denen einen großen Abend inszenieren werde, aber auch eben vor allem in dieser Mentorenarbeit mit den Jugendlichen. Und ich jetzt schon merke, wie die reden, was für ein Selbstbewusstsein die jungen Menschen haben, wie die auch bei den jungen Menschen, mit denen ich arbeite, das weiß ich noch nicht, dafür kenne ich sie noch zu wenig und ich würde auch nicht über deren Privatleben sprechen. Aber wenn ich jetzt so diese Generation angucke, auch diese ganzen sexuellen Identitäten, Geschlechtsidentitäten, die es jetzt eben gibt und wo man sich vielleicht viel mehr traut als früher und viel mehr Plattformen hat und viel mehr Peergroups gibt, in denen man sich wohlfühlen kann, in denen Sexualität und Beziehung anders und in anderen Formen gelebt wird, wie sich das alles verändert, das finde ich schon schwerst interessant. Und ich gucke auch immer und frage mich, wie authentisch das alles ist. Geht es da mehr um die Form oder geht es mehr um das Gefühl als solches? Geht es mehr um die Etikettierung, das Benennen des Ganzen? Vielleicht, ja, weil, also, ja, also um was geht's? Das finde ich ganz interessant. Und wie verändert sich Liebe und Beziehung und was für einen Stellenwert hat das und welche Bedeutung wird dem zugetragen?
Ja, du sprichst da was Interessantes an, denn Liebe, wie wir uns die vorstellen und wie wir sie aus romantischen Filmen kennen, ist ja was unsere Kultur erfunden hat. Ne? Also es ist halt in dieser Form noch gar nicht so lange in der Welt. Früher haben Männer und Frauen aus deutlich pragmatischeren Gründen meistens zusammengefunden und vor allem Frauen sind bei Männern oft aus schlicht aus wirtschaftlichen oder aus gesellschaftlichen Gründen dann auch geblieben. Deswegen wird das ganz klar im Laufe der nächsten Jahrzehnte dann nochmal einen weiteren Wandel erleben, wenn sich die Kultur und wenn sich die gesellschaftlichen Bedingungen wiederum ändern. Zum Beispiel wie Geschlechter sich verhalten, wie romantische Beziehungen gelebt werden und so weiter. Da haben wir ja oft das Gefühl, das wäre uns so in die Wiege gelegt und es gäbe da irgendwie einen authentischen Ausdruck für. Und wenn man sich dann mit der Geschichte auseinandersetzt, merkt man, nee, so authentisch ist es eigentlich von Anfang an nie gewesen, sondern das ist etwas, ja, wie gesagt, was unsere Kultur erfunden hat. Also auch zum Beispiel Monogamie, dass man zu einem Liebespaar zusammenfindet, was aus zwei Personen besteht und dann schlafen beide ihr ganzes Leben lang nur noch miteinander und niemals mit irgendjemand Außenstehendem, weil sonst die Beziehung kaputt geht.
Ich bin auch ein großer Verfechter, ja, mittlerweile, was eben solche anderen Beziehungsformen angeht. Also ich bin da sehr interessiert und sehe es auch gar nicht so, dass man jetzt sein ganzes Leben lang sich dem widmen muss unbedingt, wo man am Anfang dachte oder in den Beziehungsmustern, in denen man eben erzogen worden ist und die einem irgendwie glaubenssatzmäßig vorgelebt wurden. Gerade in unserem Alter, wenn eben Familie, also in meinem zumindest, also mein Kinderwunsch ist gestillt. Und ich werde jetzt nächstes Jahr 50 und ich bin Solo oder Single. Und was geht's denn dann noch, wenn die Sturm- und Drangphase und die Fortpflanzung, wenn die sich erledigt hat? Dann gehst du natürlich auch aus anderen Gründen in eine Beziehung. Frauen gleich dreimal, glaube ich, wenn da die Menopause eintritt und es einfach um andere Dinge dann geht und die Kinder aus dem Haus sind oder eben so weit sind, dass sie nicht mehr in jeder Sekunde auf einen angewiesen sind. Mit was will man denn seine Zeit, seine Liebe, seine Leidenschaft, seine Freuden nähren und füllen? Und vielleicht ist es eben eine andere Beziehungsform. Also. Vielleicht ist es auch irgendwann ein anderes Geschlecht, ja. Und wie stark ist der Selbstwert und das Selbstbewusstsein, sich das auch zu gönnen, zuzulassen, auszuprobieren? Das finde ich schon interessant, weil oft macht man auch Dinge nicht aus Angst oder eben, weil man sich die Geschichte von sich erzählt. Wenn man sich sagt, ich bin so und so, ich mag dies und das, ich mag keine Cornflakes, sondern ich esse gern zum Frühstück Marmelade mit Brot. Ja. Vielleicht nehme ich dann einfach mal ein Nutella-Brot oder fahre die andere Strecke zur Arbeit und mach was Neues. Und so ist es vielleicht sexuell oder in der Liebe oder in der Partnerwahl auch. Dazu braucht es natürlich mehr Mut, als sich zum Schokobrötchen zu entscheiden oder einen anderen Weg zu fahren. Und da sehe ich auch ein großes Problem, ne? Dass man natürlich in seiner eigenen Tradition bleiben will. Man möchte erkennbar sein für seine Bekannten und Verwandten. Man möchte Erwartungen nicht enttäuschen, weil man erzählt sich ja jeden Tag die gleiche Geschichte von sich. Ich bin so und so, ich bin der und der. Ich bin Elektroinstallateur. Du bist nicht Elektroinstallateur, du arbeitest als Elektroinstallateur. Aber man identifiziert sich natürlich mit ganz vielen Geschichten. Und wenn man plötzlich das Gefühl hat oder das Bedürfnis, einen völlig anderen Weg zu gehen, oder dann verbietet man sich natürlich auch vieles.
Es wird ja aber auch vieles sanktioniert, ne? Durch die eigene Familie, durch die Gesellschaft, durch die Arbeitskollegen. Wenn man dann plötzlich nochmal eine ganz andere Abzweigung nimmt und sich nochmal auf eine ganz andere Weise auslebt, muss man auch mit den gesellschaftlichen Sanktionen, die für manche stärker sind als für andere, dann irgendwie zurechtkommen. Deswegen hat das auch nicht nur was mit dem eigenen Selbstbild zu tun, sondern auch mit dem Bild, was andere sich von einem machen. Das kann teilweise schon handfeste Konsequenzen haben, ne? Wenn man irgendwie, weiß ich nicht, jetzt mit 50 dann plötzlich mit einem gleichgeschlechtlichen Partner, einer gleichgeschlechtlichen Partnerin dann irgendwie plötzlich.
Ja, und dann gehst du natürlich das Risiko ein, deinen Freundeskreis zu verlieren. Aber warum tust du das? Man kann sagen, sie sind nicht tolerant, aber vielleicht haben sie einfach nur Angst. Angst vor dem, was sie nicht kennen, und Angst vielleicht auch vor ihren eigenen unterdrückten Gefühlen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass jeder dann potenziell homosexuell ist oder so, wenn man damit ein Problem hat. Nein, aber ich glaube schon, dass da so ein Unbehagen dann stattfindet, wo man sagt, das geht von, für mich wäre das nichts, bis zu, wie kann er nur? Und du passt dann plötzlich nicht mehr in den Rahmen des anderen. Und auch in der Freundschaft gibt es ja sowas wie Vertrauen oder Liebe oder ein freundschaftliches Gefühl. Und das wird dann, wenn der andere plötzlich was macht, mit dem du nicht rechnest, und wo der andere plötzlich nicht mehr in den Rahmen passt, den du ihm zugeordnet hast, da fängst du dann an, plötzlich zu enttäuschen, zu verletzen, den Rahmen zu sprengen. Und und da eben aber trotzdem den Mut zu haben und sich in den Vordergrund zu stellen und sich in den Mittelpunkt zu stellen und sagen, es ist wichtig, was ich fühle, es ist wichtig, dass ich dem nachgehe, wo mein Bedürfnis hin will, egal was die anderen sagen. Das ist eine große Aufgabe. Man kann da viel drüber reden und ich kann da viel drüber reden, aber ob ich den Mut hätte, weiß ich nicht.
Ich will auch wirklich ausdrücklich jeden und jede ermutigen, die eigene Wahrheit zu leben, aber man muss halt auch anerkennen, dass es für manche Leute mehr Mut erfordert als für andere.
Das fängt ja schon viel früher an. Was ist denn die eigene Wahrheit? Also ich glaube, das überhaupt zu finden, das zu finden, was dich wirklich ausmacht. Du hast vorhin gesagt, ich bin jemand, der sich viele Fragen stellt. Das kommt ja genau aus diesem Bedürfnis heraus. Also aus dem Bedürfnis heraus zu gucken, was ist denn tatsächlich, was möchte ich denn wirklich? Was will ich denn wirklich? Wo möchte ich denn wirklich, wirklich hin? Nicht eine Geschichte weiterführen oder abändern, die ich 50 Jahre vielleicht auch erfolgreich gelebt habe auf allen Ebenen des Lebens. Oder eben nicht. Weil sonst wäre ich ja vielleicht noch mit einer meiner zwei Familien zusammen und würde nicht hier allein mit dir Podcast über Liebe schwafeln. sondern was will ich denn wirklich, wirklich? Und natürlich ist da so ein bisschen auch so ein Zeitdruck da. Weil gerade mit diesem 50-jährigen Geburtstag, ich bin ehrlich, es macht schon irgendwie was mit mir. Und zu wissen, dass das nächste ist dann die 60 und dann die 70. Und wenn man jetzt gerade an Liebe denkt und wenn ich sage, wenn man Glück hat, hat man vielleicht noch 20 sexuell spannende Jahre vor sich. Das sind 20 Sommer. Und wenn ich jetzt 20 Jahre zurückdenke, das kann schon relativ schnell vorbei sein. Und so. Und dann denkt man schon drüber nach, wie möchte ich denn meine Geschichte, meine Liebesgeschichte oder Historie weiterführen? Ich möchte keine Kompromisse eingehen. Ich möchte mich nicht auf irgendeine Beziehung, die mir vielleicht gut tut, einlassen. Und dann in ein paar Jahren, dann, wenn die Uhr noch mal ein paar Jahre runtergelaufen ist, festzustellen, nein, das war's nicht. Und dann ist eben die Frage, bleibt man dann lieber allein? Und versucht sich, versucht die beste Version seiner selbst zu sein mit sich. Das sind eher so, natürlich ist es alles Quatsch, weil jeder Zuhörer wird sich sagen oder Zuhörerin wird sich sagen, pass mal auf, Nuck, in dem Moment, wenn du gar nicht damit rechnest, dann kommt sie um die Ecke. Oder vielleicht ist sie ja auch schon da. Das kann ja auch sein. Ich will ja nicht zu viel ausplaudern aus meinem Leben, aber es ist,
Aber ach komm.
Vielleicht, ne, vielleicht stellen sich dann plötzlich alle Fragen nicht mehr, weil man dann blind vor Liebe wieder ist.
Ja.
Und geblendet von dem Glanz dieser Dame. Aber ja, trotzdem, ich finde es ein spannendes Thema und ich finde es unterschätzt und ich habe manchmal das Gefühl, auch sobald Menschen in der Paarkonstellation leben, haben sie noch weniger Bock, darüber offen zu reden. Weil sie dann auch, vor allem in Anwesenheit ihres Partners, weil sie dann Schiss haben, dass sie dann am Abend die Frage gestellt kriegen im Bett, sag mal Schatz, was hast du da heute Abend erzählt, was dein eigentliches Bedürfnis ist? Und dann sagt der andere, was? Achso, nee, habe ich ja nur so gesagt, weil man vielleicht auch Angst hat, nichts dem wirklich zu stehen. Oder vor den Dingen, die plötzlich aufploppen, die zu ignorieren, weil man Angst hat, den anderen zu verlieren und dann vielleicht stattdessen über die eigenen Bedürfnisse lieber drüber geht.
Du hast vorhin davon gesprochen oder du hast gesagt, dass du gar nicht damit rechnest, dass viele dieser Fragen, die du dir im Buch und jetzt auch in Bezug auf die Liebe stellst, irgendwie beantwortet werden. Und ich will dir da auch wenig Hoffnung machen, tatsächlich, so aus meiner persönlichen Erfahrung heraus. Ich glaube, man wird nicht irgendwann oder du wirst nicht irgendwann bei der Erkenntnis anlangen.
Da haben sich auch schon ganz andere den Kopf zerbrochen über. Also ich meine, das ist ja wirklich ein Thema. Eigentlich könnten wir den kompletten Podcast so nennen. Wir könnten 583 Folgen machen und wir
würden nicht
auf die Erkenntnis, auf das kommen, sondern würden einfach im Laufe der Zeit mal älter werden und dann wird es uns vielleicht um was anderes gehen.
Ich habe mich irgendwann, glaube ich, damit abgefunden, dass man irgendwann also erstens von der Welt gehen wird und immer noch ein Work in Progress sein wird. Also man wird quasi irgendwann sterben und wird dann der jeweilige Zwischenstand der eigenen Existenz sein und eben nicht fertig so. Und man wird sich, glaube ich, auch oder ja doch, ich überlege gerade, ob ich es so allgemeingültig formulieren will, aber ich glaube schon, man wird sich, glaube ich, auch am Ende des eigenen Lebens immer noch ein ganzes Stück weit ein Rätsel sein. Also man kann über sich und die eigenen Motivationen und über das, was so tief innen drin in einem abläuft, im Prinzip immer nur Mutmaßungen treffen.
Man weiß es nicht. Entweder man kommt so zum Glück, indem man sich mit Zwischenständen zufrieden gibt, oder viele sagen, naja, ich denke über den ganzen Quatsch gar nicht nach und bin super glücklich. Auch toll. Auch toll. Es kommt natürlich immer ganz drauf an, wie man selber so zusammengeflickt ist, ne? Ich finde es nur ganz traurig, wenn ich manchmal im Urlaub bin oder in irgendwelchen Hotels, wenn ich arbeite, wohne ich viel in Hotels und dann sehe ich dann Leute beim Abendessen, Paare, die sich so nichts zu sagen haben, ne? Und wo so, oh, ich finde es richtig schlimm. Also ich finde es auch toll, wenn man einen Partner hat, mit dem man nicht reden muss und mit dem man zusammen schweigen kann und so. Das finde ich ganz toll. Aber das merkst du sehr schnell. Du merkst sehr schnell, ob du einem Paar gegenüber sitzt, das sich wirklich nichts zu erzählen hat oder das die Stille zwischen ihnen genießt. Und das Wissen, dass sie nicht sprechen, müssen sich trotzdem super gut verstehen. Das merkst du total schnell. Aber du siehst schon, wenn ein Paar Unzufriedenheit ausstrahlt oder auch wenn Paare sich übereinander in einer Form lustig machen, die ungesund ist. Das merkst du, wenn der Respekt aufgegangen ist und wenn so eine Unzufriedenheit da ist, aber gleichzeitig der Mut fehlt, dies zu ändern, weil sie dann trotzdem Angst haben, die Gemütlichkeit aufzugeben oder sagen, ach, jetzt eine Wohnung finden, hast du die Mietpreise gesehen und so, ach komm, dann bleibe ich mit der Alten lieber zusammen und so. Also das gibt es, glaube ich, ganz, ganz, ganz oft. Und da denke ich, da ist natürlich, also ist nicht mein Cup of Tea, aber da verwirkst du natürlich ganz viel Lebenszeit, ne? Und da, also ich finde das unglaublich traurig, dem zuzusehen.
Das ist natürlich wahr. Viele verwirken Lebenszeit in nicht so gut laufenden Beziehungen oder in nicht so tollen Jobs. Und das ist tatsächlich sehr traurig, das stimmt. Ich habe gerade wieder an so einen RTL-Beitrag zurückgedacht, den ich vor locker 20 Jahren gesehen habe. Da hat so ein RTL-Team ein Paar gefilmt, auch in irgendeinem Urlaubsort, und hat dabei so eine Uhr mitlaufen lassen, wie lange die beiden nichts zueinander sagen. Und das fand ich ganz schlimm und übergriffig. Ne? Also das war dann irgendwie, weiß ich nicht, die haben dann sich 20 Minuten angeschwiegen und am Ende ist das Kamerateam dann zu denen hin und hat zu denen gesagt, wissen Sie eigentlich, wie lange Sie sich da gerade angeschwiegen haben?
Mit Vorsicht zu genießen, ne? Weil RTL natürlich auch nur sowas dann filmt und die ganzen Paare, die sich ganz toll unterhalten haben, die sind natürlich nicht abendfüllend und dann natürlich suchen die sich ja die tragischsten Beispiele raus und forcieren das Ganze dann nochmal.
Ja, und selbst die können, und selbst die konnten ja vielleicht auch einfach gut zusammen schweigen. Also wer weiß das schon so genau. Andererseits habe ich mal ein paar in einer Buchhandlung gesehen, wo sie offenkundig extrem unzufrieden damit war, dass er nie liest. Und sie hat ihm dann irgendwie mit so unterdrückten Tränen hat sie ihn dann die ganze Zeit zurechtgewiesen, so er soll doch jetzt mal dieses Buch angucken und das Buch angucken. Und hat so, man hat so richtig gemerkt, mit was für einer Verzweiflung sie versucht hat, ihn irgendwie zu einem Mann umzuformen, der ihren Vorstellungen entspricht.
Das, ich glaube, da, daraus bestehen ganz viele Paare, dass du es natürlich, wenn du zusammenkommst, gibt sich jeder von der besten Seite und faked natürlich auch irgendwie wie bei einem Casting irgendwas und dann hast du die Frau im Sack oder den Mann irgendwie in der Handtasche und dann schusterst du diesen Rahmen und alles, was irgendwie so drüber hängt, das redest du dir schön und hämmerst du dir irgendwie zurecht oder denkst, du kriegst es noch zurecht manipuliert. Aber irgendwann wird es eben schwierig. Und dann bringt es auch nichts, den anderen dauerhaft zu überreden. Dann muss man eben entweder sich üben in der bedingungslosen Liebe und in der Hingabe sich üben oder eben den Schluss fassen, dass man eine schöne Zeit hatte und jetzt im besten Fall eine andere Beziehungsform, nämlich in Form einer Freundschaft eingeht, aber sich trennt und schaut, dass man mit jemandem anderen ins Liebesglück geht oder eben nicht. Aber es ist, ich finde es ein schwieriges Thema, also auch diese Falle der Gemütlichkeit, das ist nicht was nur alten Menschen oder älteren Menschen, dass man da rein zu tappen droht, sondern das sehe ich auch schon bei sehr jungen Paaren, dass die dann sagen, so jetzt bleiben wir zusammen und jetzt kriegen wir ein Kind und das ist, ja, und dann haben wir jetzt halt schon seit 2 Jahren keinen Sex, aber meine Güte, ein gutes Essen ist doch auch toll, so. Also, dass man sich Sachen irgendwie so zurecht labert und dann aber seine ganzen Bedürfnisse unterdrückt, weil man merkt, das eigentlich passt nicht, aber es ist jetzt auch ja gerade niemand Besseres da. Oder man hält den Status des Singles auch gesellschaftlich und vor sich selber einfach nicht aus.
Und da will ich direkt wieder den Wert der Freundschaft hochhalten. Also nicht nur, dass man mit mit Personen, mit denen man mal irgendwie eine Liebesbeziehung hatte, dass man mit denen auch gerne befreundet bleiben soll, wenn die Beziehung jetzt nicht ganz unglücklich zu Ende gegangen ist. Aber dass auch, wenn man jetzt Angst hat, im Leben komplett zu vereinsamen, ohne einen romantischen Partner, dass man vielleicht auch nochmal andere Arten der Beziehung sich genauer anschaut und vielleicht auch den Wert von Freundschaft vielleicht mal so ein bisschen aufwertet gegenüber der romantischen Liebesbeziehung. Das ist ja was einen genauso erfüllen kann. Und diese Leute können einen dann vielleicht auch finden, wenn man in der Wohnung von der Leiter gefallen ist.
Ja, das stimmt wohl. Aber auch zum Thema Freundschaft, da gibt es ja auch einen langen Text im Buch. Da wollen wir dann uns ein andermal unterhalten drüber, weil ich finde, dass es auch kein so leichtes Thema ist und auch Freundschaften sich im Laufe eines Lebens und die Definition von Freundschaft sich auch sehr verändert, finde ich. Also für mich zumindest seit ich 40 bin, hat sich die Definition von Freundschaft und mit was für Werten Freundschaft aufgefüllt ist, Und das hat sich sehr verändert auch. Aber da wollen wir an anderer Stelle mal drüber reden. Ich bin ja auch total gespannt. Also bitte schreibt uns auch in die Kommentare, was ihr von unserem Gespräch gehalten habt. Und vielleicht gibt es ja auch ein Thema, wo ihr Lust habt, dass wir da mal, Tobias und ich, mal so ein bisschen drüber quatschen aus unseren verschiedenen Blickwinkeln. Und wir sind ja auch immer noch dabei, uns kennenzulernen. Auch dieses Gespräch hat mir jetzt geholfen, da noch ein Stückchen weiter in dich da einzutauchen. Und vielen Dank für deine Offenheit.
Ja.
Und
dir auch. Dankeschön. Ich will ganz kurz noch, weil du sagtest, schreib uns in die Kommentare. Die Frage ist ja, wo? Also ihr könnt gerne uns immer bei Instagram schreiben. Da bin ich @kriegundfreitag. Und du, wie ist dein Instagram-Handle?
Oliver Vnuk offiziell. Also es gibt nur einen mit dem blauen Es gibt ganz viele Fake-Accounts, aber der mit dem blauen Stern, das bin ich. Blauer Haken. So, jetzt.
Ansonsten gibt es halt noch die Kommentierfunktion bei Spotify und vielleicht auch bei anderen Podcast-Plattformen. Und ihr könnt uns 5 Sterne geben, wo auch immer ihr das hört. Und wenn man da Sterne
und natürlich das kann, Buch bestellen und ein Ticket für unsere Show Besser wird's nicht kaufen. So.
Genau. Ich finde, das seid ihr uns jetzt einfach mal schuldig, wenn ihr uns liebt. So.
Tobias.
Wunderbar.
Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Besser wird's nicht.